MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Digitalisierung in der Medizintechnik ist auf der einen Seite eine große Herausforderung für viele Unternehmen, auf der anderen Seite ist es aber auch eine große Chance für das deutsche Gesundheitswesen. Kosten können gesenkt werden, Effizienz kann gesteigert werden und Patienten können besser versorgt werden. Und alleine schon direkt bei den Unternehmen können Prozesse durch Digitalisierung optimiert werden. Dadurch wird der Arbeitsaufwand geringer und diverse Kosten können auch eingespart werden. Und damit herzlich willkommen zur 34. Folge unseres Podcasts MedTalk on Air und unschwer zu erkennen mit dem Thema Digitalisierung in der Medizintechnik und im Gesundheitswesen. Ein Unternehmen, das schon sehr viel Erfahrung im Bereich Digitalisierung im Gesundheitswesen hat, ist Biomed aus Darmstadt. Und als Studiogast darf ich heute Miriam Schulze, CEO bei Biomed, bei uns begrüßen. Hallo Miriam, schön, dass du heute da bist und den weiten Weg nach Tuttlingen für unseren Podcast auf dich genommen hast.
Hallo, ich freue mich, dabei zu sein und bin gespannt, wie es so wird.
Und mit dabei noch Marina Rotermund, bei der Medical Mountains zuständig für die Digitalisierungsprojekte. Hallo Marina, schön, dass du auch mit dabei bist.
Hallo Jule, vielen Dank, dass ich mal wieder da sein darf.
Miriam, für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich einfach noch kurz vorstellen und Biomed natürlich auch.
Ja, gerne. Mein Name ist Miriam Schulze. Wie schon angekündigt, bin ich Geschäftsführerin der Biomed GmbH seit gut anderthalb Jahren jetzt. Hab die Biomed aber als Business Unit der Bionet AG schon vor fast 15 Jahren gegründet und wir machen alles rund um medizinische Software von Embedded-Systemen bis hin zu Mobile Medical Apps und DIGAs.
Wenn ein Unternehmen den Weg der Digitalisierung gehen möchte, wie findet das Unternehmen überhaupt Zugang und wie gelingt dann der Einstieg?
Wenn wir über Digitalisierung sprechen, gibt es natürlich zwei verschiedene Wege. Einmal kann ich natürlich meine Produktpalette digitalisieren, das heißt analoge Produkte durch digitale Komponenten erweitern oder rein digitale Produkte auf den Markt bringen. Ich kann natürlich aber auch meine internen Prozesse digitalisieren. Das fängt an bei dem Qualitätsmanagementsystem, was die meisten Medizintechnikhersteller hier haben und was oft noch analog abgelegt ist, bis hin zu weiteren Prozessen, wenn die Produkte auf dem Markt sind, die Post-Market Surveillance etc., Informationen zu den Produkten vom Markt zu bekommen. Da gibt es zwei verschiedene Aspekte, die man da betrachten kann.
Miriam, was würdest du sagen? Was kann zum Beispiel ein KMU tun? Ich sag mal, ein KMU hier gerade in unserer Region, wir haben sehr viele handwerkliche Unternehmen, wo wir mal sagen, also es ist ja ganz, ganz typisch für die Region und es ist auch wichtig, dass die auch hier bleiben und dass sie zukunftsfähig bleiben. Wenn da jetzt ein handwerkliches Unternehmen sagt, gut, ich habe jetzt nicht unbedingt das Produkt, ich stelle beispielsweise Skalpelle her, wo ich jetzt digital ansetzen kann, aber ich möchte meine Prozesse angehen. Und ich sag mal, diese stehen wirklich total am Anfang, 10-Personen-Unternehmen. Was würdest du denen, sag ich mal, als Top-Tipp mitgeben? Gibt es sowas?
Ich denke, hier ist natürlich der Hauptaspekt entweder Digitalisierung dann in der Produktion, das heißt gegebenenfalls durch smarte Produktion, Ausschuss verringern etc. oder natürlich Digitalisierung der internen Prozesse. Ich denke, da gibt es keine Lösung, die auf alle zutrifft. Der beste Weg ist wahrscheinlich, sich mit anderen Unternehmen mal auszutauschen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind. Und da bieten sich natürlich auch so Netzwerke wie Medical Mountains sehr gut an, um einfach sich wirklich mal Informationen zu holen, wie haben es denn andere gemacht, die vielleicht schon da sind, wo ich noch hin will.
Absolut, finde ich einen super Ansatz. Das ist auch einer natürlich, den wir verfolgen. Natürlich, Ule hat es ja am Anfang schon in ihrer Anmoderation gesagt, wir haben bei uns auch zwei Digitalisierungsprojekte, die derzeit laufen und die so ein bisschen bei mir auch verankert sind im Team. Und da wollen wir es eigentlich tatsächlich genauso angehen. Also das ist einmal unser EDI, das ist ein European Hub für Digital Innovation, haben ein großes Konsortium, wir sind 13 geförderte Partner allein, dann noch unterstützt durch weitere und wir agieren regional, also unsere ganzen Angebote sind regional, aber wir haben quasi noch diese europäische Vernetzung, da sind wir wieder beim Stichwort Vernetzung, auf die dann auch hoffentlich quasi durch unser Angebot Unternehmen zugreifen können und es aber trotzdem hier regional tatsächlich das Angebot einfach vor der Tür haben. Gespiegelt haben wir noch unseren Digi-Hub Schwarzwald bei Heuwerk, also auch ganz, ganz regional hier bei uns. Da sind wir 7 Partner, also auch wieder ein starkes Netzwerk mit verschiedenen Kompetenzen. Die Angebote von den Zweien sind auch immer mal ganz gern vernetzt, einfach weil es gut passt, weil sich da eine Synergie ergibt und weil mir da tatsächlich das Netzwerk fördern und wir dann hoffen, also jeder Partner bei uns hat so ein bisschen seine Rolle. Wir haben auch sehr wissenschaftliche Partner mit dabei, die zum Beispiel mit einem Unternehmen eine sehr spezifische Lösung ausarbeiten können. Und wir haben aber auf der anderen Seite uns Netzwerkpartner mit dabei, wo genau den Ansatz auch gerade vielleicht für den Einstieg ermöglichen. Ich denke, das ist auch immer der Unterschied, wo ein Unternehmen steht. Ein Unternehmen, das schon weiter ist in seinem Prozess, sagt vielleicht, gut, ich habe ein sehr spezielles Thema und ich will es angehen. Ja, andere suchen noch so ein bisschen Einstieg oder sind schon im Einstieg, aber möchte noch weiterkommen.
Wie sind da eure Angebote? Ist das so regulatorische Begleitung? Das heißt, da auch den Rahmen nochmal zu schaffen? Oder was genau macht ihr da? Weil diese ganzen regulatorischen Aspekte sind natürlich meiner Meinung nach eins der Hauptprobleme, wenn ich auch in die Digitalisierung gehe. Ich kann mir natürlich ganz schnell irgendwelche Tools anschaffen für die Produktion oder für mein Qualitätsmanagementsystem. Aber die müssen natürlich ja alle entsprechend dann wieder in mein QMS eingearbeitet werden. Die müssen validiert werden. Wo setzt ihr da in den Hubs entsprechend an?
Tatsächlich an verschiedenen Punkten. Auch ein bisschen, je nachdem, wie gesagt, wir haben ein ganz, ganz breites Konsortium, je nachdem, wo so die Stärke davon liegt. Diese regulatorische Unterstützung kommt bei uns tatsächlich, also bin ich völlig bei dir. Das ist natürlich nochmal eine Hürde und unsere Unternehmen, also gerade, ich sage, die Hubs sind nicht spezifisch auf Medizintechnik ausgelegt, aber dadurch, dass wir natürlich drin sind, ist das natürlich bei uns der Schwerpunkt. Unsere Medizintechnikunternehmen, die haben ja so schon dermaßen viel auf dem Tisch mit der Regulatorik. Und dann kann es durchaus, denke ich, auch abschrecken, wenn die sagen, okay, ich möchte es zwar angehen, aber oh Mensch, dann habe ich wieder den nächsten Batzen auf dem Tisch mit dabei. Tatsächlich viel durch Wissenstransfer. Also wir sind da ganz, ganz breit aufgestellt und auch, ich sage mal, technologische Themen, die wir da vorstellen, aber auch eben diese regulatorischen, also gerade in unserem Seminarangebot oder aber auch mal als eine Einzelveranstaltung, dass man sagt, ich kriege mal 2 Stunden Input zu einem spezifischen Thema und kann mir schon mal so einen groben Überblick verschaffen, okay, vielleicht stehe ich ja schon besser da, als ich meine und die Herausforderung ist gar nicht so groß. Oder aber man sagt, okay, ich weiß dann, an wen ich mich wenden kann und ich kriege vielleicht noch den Zugang zu einem entsprechenden Partner.
Wir hatten ja jetzt drüber gesprochen, wie die Unternehmen den Weg finden, wenn sie im Unternehmen digitalisieren möchten. Wenn jetzt aber so ein sehr mechanisch geprägtes Unternehmen sagt, wir möchten jetzt doch mit der Zeit gehen auf digitale Produkte setzen. Wie finden Sie da den besten Zugang?
Ja, ich würde sagen, vor 10 bis 15 Jahren war das noch relativ einfach. Da konnte man einfach mal selber ausprobieren, die benannten Stellen und die entsprechenden Behörden waren selber noch nicht ganz vorbereitet. Man hat so miteinander gelernt und so den Weg gefunden. Ja. Jetzt ist es eher schon so, dass gerade bei den großen benannten Stellen dann natürlich auch entsprechende Experten schon vorhanden sind und diese Erwartungshaltung an digitale Produkte einfach auch viel, viel höher ist. Okay. Und ich denke dann einfach, seine internen Leute zu schulen, das ist sehr zeitintensiv. Da ist man einfach nicht schnell genug mit dem neuen Produkt am Markt. Daher würde ich immer dazu raten, sich einen Experten ins Team zu holen. Gerne am Anfang extern. Meine Empfehlung für längerfristige Entwicklung ist immer, dass ich auch Kapazitäten im Haus habe. Ja. Für den Start kann man sich gerne einen externen Berater holen oder auch jemanden, der das vielleicht auch schon mal gemacht hat. Wie gesagt, den Schritt in die Digitalisierung schon hinter sich hat und dort dann Expertise, aber auch ganz dringend intern aufbauen. Zumindest für die grundlegenden Prozesse. Es gibt natürlich Begleitprozesse, wo es vielleicht für ein mittelständisches Unternehmen jetzt nicht sinnvoll ist, einen Cybersecurity-Experten einzustellen. Solche Sachen kann man sich dann, wie gesagt, extern einholen über Netzwerke etc. Aber das grundlegende Verständnis für ein digitales Produkt, für eine Softwareentwicklung, für die Regularien in dem Bereich, sollte meiner Meinung nach immer in-house sein.
Du hast es ja eben ein bisschen angesprochen, so die Herausforderung, dass einfach die Erwartungshaltung auch schon sehr hoch ist. Was schlägt denn so den Unternehmen noch für Herausforderungen entgegen? Also beim Digitalisieren im Unternehmen, aber dann auch schlussendlich, wenn sie auf digitale Produkte umstellen möchten.
Also beim Digitalisieren im Unternehmen haben wir mitbekommen, dass gerade in den Audits des Qualitätsmanagementsystems sehr darauf geachtet wird, dass Software, die man in diesen Prozessen einsetzt, entsprechend validiert ist. Und das ist natürlich ein extrem großer Aufwand. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ticketsystem habe, mit dem ich meinen Support manage, dieses Ticketsystem zu validieren, das ist ein Monat Arbeit.
Okay.
Und dann gibt es eine neue Version des Ticketsystems und dann habe ich wieder 5 Tage Arbeit, um wieder eine Data-Validierung zu machen. Also das muss man tatsächlich auch entsprechend mit einkalkulieren und da auch in der Ressourcenplanung berücksichtigen, dass da entsprechende Fachkräfte dann auch da sind, die das durchführen können. Für die Produkte haben wir neben den Regularien speziell für Software natürlich die MDR und auch Themen wie die DSGVO. Mhm. Das heißt, wenn wir Daten verarbeiten, dass das entsprechend auch dieser Richtlinie zu erfolgen hat. Und ich hatte es schon angesprochen, Cybersecurity ist bei den benannten Stellen ein sehr, sehr beliebtes Thema.
Mhm. Tatsächlich, Cybersecurity finde ich auch ein Thema, ich glaube, das verliert nicht an Relevanz, das gewinnt immer nur mehr dazu. Man kriegt es ja immer auch vermehrt damit, also auch wirklich im nahen Netzwerk, wo man sagt, okay, ich kenne Leute, die davon betroffen sind, also entweder im Unternehmen selber oder aber, wo man weiß, okay, die stehen genau bei der Herausforderung, bei ihrem Produkt das jetzt entsprechend umzusetzen und das damit drin zu haben. Wir hatten da vor kurzem auch eine Veranstaltung dazu, eine Informationsveranstaltung, da ging es jetzt eher Cybersecurity im Unternehmen an sich. Auch super interessant, wenn man da gesehen hat, wie unterschiedlich die Unternehmen aufgestellt sind, natürlich aber wie unterschiedlich die Möglichkeiten haben. Da sind wir beim Thema Größe des Unternehmens und habe ich die Expertise im Haus oder hole ich mir die mit dazu? Und ich glaube, das lässt sich ziemlich gut spiegeln auf das Thema Cybersecurity direkt am Produkt, oder?
Ja, definitiv. Obwohl wir auch merken, dieses Cybersecurity oder dieses ISMS, also Information Security Management System im Unternehmen wird immer mehr eine Anforderung teilweise. Das heißt, wenn man mit externen Partnern arbeitet, dass diese dann auch eine ISO 27001 Zertifizierung sehen wollen, was immer noch wieder extra Aufwand ist. Die meisten haben, wie gesagt, die Ressourcen dann auch nicht im Haus und ist auch noch ein zusätzlicher Kostenfaktor natürlich, weil auch das wieder extern auditiert wird und ein externes Zertifikat erfordert.
Absolut. Würdest du sagen oder würdest du da irgendwo einen Ansatz sehen, wieder KMU-mäßig gedacht, sagen wir mal 5-Mann-Unternehmen, gäbe es da eine Möglichkeit, das im gemeinschaftlichen Sinn anzugehen? Also ich weiß nicht, vielleicht auch dieses Fachwissen sich reinzuholen oder?
Gerade bei dem Bereich würde ich auch immer raten, wenn das jetzt nicht mein Hauptfokus ist, mir da tatsächlich externe Expertise reinzuholen. Wie gesagt, grundlegend sollte man auch das immer selber verstehen. Und man sollte wirklich versuchen, da pragmatisch heranzugehen. Es gibt, finde ich, bei Qualitätsmanagementsystemen, aber auch bei der ISO 27001 immer verschiedene Varianten. Und ich würde immer versuchen, den pragmatischen Weg zu gehen und wirklich erstmal zu schauen, was haben wir denn schon? Was machen wir vielleicht sogar schon richtig? Und das dann einfach nur entsprechend formal zu dokumentieren, anstatt sich vielleicht externe Hilfe reinzuholen oder sich entsprechende Systeme auch einzukaufen und dann versuchen, diese Systeme den Mitarbeitenden so überzustülpen, das funktioniert meistens nicht, weil das System dann nicht gelebt wird.
Wenn wir jetzt mal auf die medizinischen Geräte gehen, die sind ja auch immer mehr vernetzt. Wie sieht es denn da mit dem Risiko aus?
Daher kommt sicherlich das große Interesse an der Cybersecurity, auch seitens der benannten Stellen. Mittlerweile sind ja alle Geräte vernetzt. Die Daten sollen in die Krankenhausinformationssysteme. Manchmal sollen die Daten aber auch direkt in die Cloud, zum Beispiel, weil der Hersteller dort bereits KI-Modelle verbaut hat und mit den Daten weiterlernen möchte oder weil der Hersteller im Rahmen der Maintenance bestimmte Informationen vom Gerät haben möchte. Und das ist natürlich ein extrem großes Thema, das einmal im Rahmen der DSGVO richtig umzusetzen und dann natürlich aber auch im Rahmen der Cybersecurity richtig umzusetzen, dass diese Schnittstellen und diese Interfaces nicht verwendet werden können, um natürlich auf die Systeme zuzugreifen, um Daten abzugreifen oder um die Systeme selber zu manipulieren. Dafür braucht man dann schon entsprechende Cybersecurity-Konzepte, die man sich dann erarbeiten muss und auch ein dediziertes Cybersecurity-Risikomanagement. Und was wir immer mehr sehen, ist dann tatsächlich auch nochmal die Überprüfung über Penetrationstest. Meistens sogar mit der Anforderung, dass das dann auch nochmal extern geschieht, um dann eine entsprechende Objektivität zu haben.
Okay. Hast du da noch weitere Tipps für die Unternehmen?
Wenn man da wieder von ganz von Anfang anfängt, wie gesagt, dann auf jeden Fall externe Hilfe einholen oder wie gesagt einen entsprechenden Experten dann auch einstellen, wenn das wirklich ein großes Fokusthema ist. Ansonsten auch wieder jede Möglichkeit nutzen, sich mal zu vernetzen, sich auszutauschen. Und tatsächlich haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mal mit der benannten Stelle zu sprechen, was die Erwartungshaltung ist. Und auch vielleicht mal über den großen Teich zu schauen, was dort die Erwartungshaltungen sind oder auch in den FDA-Guidelines gegebenenfalls gefordert ist. Manchmal gibt es sehr gute Ansätze, wie man das tatsächlich in der Praxis umsetzen kann. Mhm. Wohingegen die europäischen Richtlinien ja sehr oberflächlich sind, gibt es dort tatsächlich schon Hinweise, wie man das in einem Dokument widerspiegeln kann.
Okay. Mhm. Auch spannend, wenn man wieder die internationalen Unterschiede so betrachtet. Das wäre nämlich tatsächlich noch eine Frage von mir gewesen. Also wie so grundsätzlich die Richtlinien sind, das hattest du jetzt schon mit drin. Aber gibt es vielleicht darüber hinaus irgendwelche, ich sag Guidelines oder so, also nicht unbedingt eine festgeschriebene Richtlinie, an der sich Unternehmen orientieren können?
Meinst du jetzt für die Softwareentwicklung an sich oder für welchen?
Mhm. Also für tatsächlich welchen jetzt auch einmal im Bezug Cybersecurity, ich sag mal, dieses Sicherheitskonzept aufzusetzen. Mhm. Also wenn ich jetzt als Unternehmen da dran gehe, habe ich da irgendwo was, auf das ich zurückgreifen kann?
Also als wir angefangen haben, das in unserem Qualitätsmanagementsystem tatsächlich als Prozess zu etablieren, gab es da auf europäischer Ebene noch gar nichts. Mhm. Das heißt, wir haben uns ausschließlich nach den FDA-Guidelines gerichtet. Mhm. Mittlerweile gibt es aber auf europäischer Ebene entsprechende MDCG-Guidelines und auch zusätzliche Normen, die da entsprechende Anhaltspunkte liefern. Aber wie wir das in Europa kennen, mit sehr viel Interpretationsspielraum, wie es dann tatsächlich umzusetzen ist. Deswegen, wie gesagt, meine Empfehlung, sich austauschen und tatsächlich auch das Gespräch mit der benannten Stelle suchen.
Mhm. Ja, das glaube ich meistens ein guter Ansatz. Wie lange ist das bei euch her, als ihr das implementiert hattet?
Also ich denke, es sind bestimmt schon 6-7 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Und wie gesagt, aufgrund der fehlenden Informationen für den europäischen Raum haben wir uns tatsächlich rein an den FDA-Guidelines orientiert.
Ja. Das hat sich dann in der letzten Dekade, sage ich mal, dann doch noch was getan, damit die Unternehmen zurückgreifen können. Okay, spannend.
Wir haben gerade eben über die Herausforderungen gesprochen und wie man sie bewältigen kann. Jetzt ist es aber so, wenn man sich diesen Herausforderungen stellt, wenn man sich dem Mehraufwand stellt, dann bekommt man ja eigentlich auch was zurück. Also was sind denn so die Chancen, die die Digitalisierung bietet?
Sicherlich ist das mittlerweile auch auf dem Markt eine Erwartungshaltung da, dass ein Gerät zum Beispiel Daten in ein Krankenhausinformationssystem einspielen kann oder bestimmte Softwarefunktionen einfach zur Verfügung stellt, sodass das eigentlich auch eine Erwartungshaltung seitens des Marktes ist, die man erfüllen muss, weil ein Nichterfüllen auch einen Nachteil auf dem Markt darstellen würde. Man kann sich natürlich auch gegen seine Marktbegleiter entsprechend abgrenzen, wenn man zusätzliche Services bietet. Zum Beispiel, wenn man ein Gerät hat, was über Predictive Maintenance vielleicht den potenziellen Ausfall eines Bauteils schon vorhersagen kann, damit man zum Beispiel die Maintenance-Zyklen etwas großzügiger fassen kann, weil man weiß, dieses Bauteil, zum Beispiel ein Schlauch, fällt ungefähr in, 2 Jahren aus und man muss das vielleicht nicht routinemäßig alle 18 Monate wechseln, weil man nicht genau weiß, wann das Bauteil jetzt auszutauschen ist. Dann natürlich kann eine Software auch, wie gesagt, eine Möglichkeit sein, sich abzugrenzen, gerade bei Geräten, die Prozesse vereinfachen, auch im Krankenhaus, wo vielleicht verschiedene Entscheidungen schon vorweggenommen werden, die da einfach Abläufe digitalisieren.
Also eigentlich wirklich ein ganz großes Plus fürs Gesundheitswesen und letztendlich natürlich auch für den Patienten.
Genau, am Ende, wie gesagt, schon. Dann gibt es natürlich auch noch die rein digitalen Produkte, die hauptsächlich auch darauf abzielen, das Leben für den Patienten oder halt den Mitarbeitenden im Gesundheitssystem zu vereinfachen.
Gefühlt ist der Bereich ja auch noch nicht ganz so groß, wie er sein könnte eigentlich, oder? Wie siehst du das?
Also ich sehe hier schon ein enormes Wachstum innerhalb der letzten 15 Jahre. Mhm. Wir sind natürlich, wenn ich wieder über den großen Teich gucke, dann noch weit hinter den USA. Mhm. Unter anderem liegt es daran, dass wir in der grundsätzlichen Digitalisierung unserer Infrastruktur natürlich hinterher sind. Aber in den USA werden natürlich auch viele Ideen einfach mal ausprobiert, die sich dann als nicht machbar zeigen oder auch keinen Vorteil bieten. Mhm. Ja, und da sind wir hier in Europa ein bisschen konservativer und greifen dann eher die Ideen auf, die auch wirklich einen Mehrwert für den Patienten oder die Patientin beziehungsweise für das Fachpersonal an der Stelle haben. Sicherlich gibt es da noch ganz viel Potenzial, gerade im Bereich der Vernetzung der Geräte im Krankenhaus, dann aber auch mit den Patienten, der das Krankenhaus oder die das Krankenhaus dann entsprechend verlassen hat, um da so ein ganz allumfängliches Paket auch zu schnüren. Ja. Und zurzeit haben wir, wie gesagt, so viele einzelne Bereiche. Im Krankenhaus weiß man nicht, was den Patienten zu Hause vielleicht bewegt, was da für Herausforderungen sind. Und wenn ich das Krankenhaus wieder verlasse, dann ist da sozusagen auch diese Schnittstelle nicht gegeben. Das heißt, die Informationen fließen auch nicht wieder zurück. Vielleicht ergibt sich das irgendwann durch die elektronische Patientenakte, aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg.
Zum Stichwort ausprobieren. Das fand ich jetzt interessant. Da fallen mir direkt zwei Sachen ein, auch im Rahmen von unserem Edi Südwest und unserem DigiHub Schwarzhafer Heuberg. Das ist einfach die Erfahrung, die wir jetzt in der Projektlaufzeit oder die auch ich daraus mitnehmen konnte. Zum einen ausprobieren, da fällt mir direkt Startups ein. Ich finde so die Digitalisierung oder der digitale Bereich, da gibt es also doch auch ein paar Startups tatsächlich, die da loslegen. Also wenn man das tatsächlich mal beobachtet, das finde ich ganz spannend. Also ich glaube, das ist ein vielleicht auch einfach, weil die Startups sagen, Mensch, ich sehe in dem Bereich eben noch Potenzial, wo es hingehen könnte und ich hätte eine tolle Idee. Und ich mache jetzt mal, ich probiere es mal aus. Tatsächlich, ich möchte mich ausgründen, ich möchte mich neu gründen. Und da bin ich auch froh, dass wir in beiden Projekten da auch die Möglichkeit haben, Startups auf verschiedene Weise zu unterstützen. Zum Beispiel durch Beratungsangebote, tatsächlich auch Zugang zu Finanzierung. Natürlich auch mal ein großes Thema, wenn man mal ausprobieren möchte, dass da auch das entsprechende Budget dafür da ist. Oder aber auch eine Plattform zu bekommen, zum Beispiel unserem Innovation Forum haben wir auch mal Startups, die mit ausstellen. Genau, also das tatsächlich als ein Punkt. Und der andere, dieses Ausprobieren, da haben wir auch dran gedacht. Damals schon bei der Antragstellung haben wir und die Projektpartner gedacht, wie können wir denn Unternehmen, das eben eine Idee hat und sagt, okay, ich möchte aber mal gucken, ist da Potenzial dahinter, kann ich das, also macht es Sinn, das weiter zu verfolgen und da danach rein zu investieren, egal welcher Ressourcenhinsicht, dass auch die tatsächlich durch unsere, in dem Fall eher die wissenschaftlichen Partner, die Möglichkeit haben, das da auch mal zu testen. Mhm. Also der Bereich heißt tatsächlich auch Test before Invest. Sehr passend, also schön, wie sich das immer wieder so schließt im Gespräch, ja.
Also ich denke, das ist auch der große Vorteil. So ein Startup ist natürlich viel risikoaffiner als jetzt ein etablierter Konzern, wo man sehr risikoavers dann tatsächlich ist. Und natürlich vieles auch einfach viel, viel länger dauert, weil man natürlich schon die ganzen Prozesse eines Großkonzerns hat. Ja. Nicht umsonst kollaborieren ja auch viele Startups mit Großkonzernen.
Ja, genau. Ja.
Vorher schon angeschnitten, die MDR. Wir haben so aus unseren Gesprächen mit den Unternehmen schon oft gehört, dass so das Problem bei der neuen MDR so schon auch die Zusammenarbeit mit den benannten Stellen ist. Das ist einfach irgendwie ein schwieriger Punkt. Haben es jetzt Unternehmen, die bereits ihre Prozesse digitalisiert haben, es leichter oder schwerer? Was hast du da schon so mitbekommen?
Das kann ich ganz schlecht einschätzen, weil ich es gar nicht weiß, wie es nicht digitalisiert funktioniert. Ich kann sagen, wir haben mit unserer benannten Stelle tatsächlich sehr Glück gehabt. Die Kommunikation hat immer sehr gut funktioniert und wir konnten auch viel aus der Zusammenarbeit mitnehmen. Es war tatsächlich wirklich ein Miteinander. Und ich war doch tatsächlich erstaunt, wie digital das auf Seiten der benannten Stelle auch schon abgelaufen ist. Also nichts mehr mit Dokumente ausdrucken, unterschreiben, sondern wirklich gab es dann eine entsprechende Cloud, die dafür vorgesehen war, die regulatorisch, wie gesagt, auch die Anforderungen abdeckt, wo man seine Dokumente ablegen konnte, wo dann kommentiert wurde. Und dann wurde gegebenenfalls auch dazu mal telefoniert, in Online-Meetings die Dokumente tatsächlich interaktiv dann nochmal erklärt. Also es war eigentlich schon sehr gut. Ich kann, wie gesagt, nicht einschätzen, wie es tatsächlich vorher war oder welche Erfahrungen andere gemacht haben, weil unsere Erfahrung eigentlich sehr positiv ist.
Ich finde es auch interessant, verschiedene Sichtweisen zu hören und auch durchaus, dass man die positiven Sachen auch mal hervorhebt oder mal sagt, ja, hat gut funktioniert. Und tatsächlich, die Aussage, egal in welchem Bereich oder egal mit welcher Behörde, gibt es ja selten. Es war digitaler, als ich erwartet hätte. Das ist vielleicht auch mal ein ganz netter Kernsatz.
Gibt es vielleicht Tipps, die du Unternehmen noch mit an die Hand geben kannst für die Zusammenarbeit mit den benannten Stellen, wenn es darum geht, medizinische Apps und Softwarelösungen zu zertifizieren?
Meine Hauptempfehlung ist tatsächlich, so früh wie möglich den Kontakt suchen, um tatsächlich den Zeitplan zu besprechen und vorbereitet in diesen Termin zu gehen. Das heißt, wirklich schon genau zu wissen, was will ich eigentlich machen. Weil nur dann kann ich auch ein Feedback erwarten, wie lange das dauern wird, ob meine Einschätzung der Risikoklassifizierung etc. das aus Sicht der benannten Stelle auch so passt. Und nur darauf kann man dann einen Zeitplan auch aufbauen. Und wenn man diesen Zeitplan dann hat, dann sollte man versuchen, den auch einzuhalten. Weil schafft man dieses Abgabedatum nicht, dann verzögert sich das extrem. Also wir haben halt keine Zeitslots, die sie dann als Alternative anbieten können. Dann kann es sein, dass man dann 6 bis 9 Monate halt wieder warten muss.
Für die ein sehr großer Punkt eben auch dann die Cybersicherheit, richtig?
Genau, also aus der Erfahrung der letzten 3 Produktkonformitätsbewertungsverfahren ist tatsächlich Cybersecurity eins der Hauptfokusthemen. Mhm. Was ich ganz spannend fand, ist, dass auch sich die benannten Stellen hier teilweise externe Experten einkaufen. Das heißt, dass wir sogar aufgefordert wurden für ein Produkt, was rein für den deutschen Markt war, eine englische Instructions for Use einzureichen, damit der entsprechende Auditor das Produkt auch einschätzen kann oder versteht. Mhm. Das war etwas speziell an der Stelle. Der Auditor saß dann tatsächlich in den USA.
Okay.
Also Cybersecurity ist ein großes Thema. Ich glaube, das einzige Thema, wo dann noch intensiver hingeschaut wird, ist tatsächlich, wenn man irgendwo das Thema KI im Produkt hat. Also ich glaube, dann wird sich rein nur noch darauf gestützt.
Ja. Sind wir aber beim Thema Validierung von KI-Systemen. Ganz großes Thema. Ich glaube, dass seitdem ich bei Medical Mountains bin, das sind jetzt dann 5 Jahre, in irgendeiner Form kriegen wir das immer mit. Das ist ein großes, umfangreiches Thema.
Jetzt gibt es ja sicherlich Unternehmen, die noch so ein bisschen schüchtern, ist vielleicht das falsche Wort, aber so diesen letzten Anstoß noch brauchen, in die Digitalisierung zu gehen, sei es eben mit ihren eigenen Prozessen oder einfach mit Digitalisierung im Unternehmen oder eben sich dann wirklich an digitale Produkte ranzuwagen. Was würdest du diesen Unternehmen sagen?
Auf gar keinen Fall Digitalisierung der Digitalisierung wegen, sondern sich wirklich überlegen, warum, was möchte ich damit erreichen, wenn ich einen Prozess digitalisiere, was ist mein Ziel und kann ich vielleicht den aktuell papierbasierten Prozess vielleicht einfach auch noch verbessern, indem ich ihn abändere und nicht einfach nur das, was ich normalerweise als handunterzeichnetes Dokument habe, dass ich das jetzt irgendwie digital mache und jetzt ein PDF habe, was dann unterschrieben wird, sondern vielleicht kann man am Prozess tatsächlich noch eine Verbesserung hervorrufen. Und bei den Produkten gilt eigentlich genau das Gleiche, wirklich zu überlegen, was ist denn eigentlich dann der Mehrwert? Macht das für den entsprechenden Anwender tatsächlich einen Sinn, wenn ich das digitalisiere? Oder wird das Produkt tatsächlich auch benutzt? Ist ein Bedarf am Markt für dieses digitale Produkt vorhanden? Weil ich schon sehr oft gesehen habe, dass an den Bedürfnissen der Endanwender vorbei digitalisiert worden ist.
Aber auf jeden Fall kann man sagen, der Schritt lohnt sich schon.
Ich denke schon. Man sollte, wie gesagt, immer hinterfragen, was ist meine Motivation? Was möchte ich als Unternehmen damit erreichen?
Ja. Wir sind fast am Ende. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, ihr den Hörern aber unbedingt noch mit auf den Weg geben möchtet?
Also ich denke, mein Schlusssatz wäre sozusagen keine Angst vor der Digitalisierung und mit der richtigen Hilfe und dem richtigen Netzwerk kann das schnell auch zum Erfolg gehen, wenn man sich wirklich kleine Schritte vornimmt. Nicht gleich das große Ganze, sondern einfach Schritt für Schritt.
Also ich hätte tatsächlich einen Appell an unsere Zuhörer, also an euch Zuhörer da draußen. Wenn es Themen gibt zur Digitalisierung, wo ihr euch Unterstützung wünscht, egal in welcher Form, also sehr spezifisch oder aber auch, wo man sagt, Mensch, dazu bräuchte ich mal fachlichen Input, also egal in Form von einer Veranstaltung, Seminaren oder Ähnlichem. Scheut euch nicht, geht genau, wir haben es heute gehört, Netzwerk, super wichtig, auch im Thema der Digitalisierung. Scheut euch nicht und kommt gerne auf uns zu, auf den EDI Südwest und auf den DigiHub Schwarzwalper Heuberg. Schaut euch gern unsere Angebote an oder aber stellt einfach genau direkt den Kontakt zu uns her. Wir freuen uns auf euren Input, genau, das Angebot auch auf euch zuschneidern zu können.
Vielen Dank auf jeden Fall euch beiden für eure Zeit und eure Expertise. Es war ein tolles Gespräch und ich finde eine tolle Frauenrunde hier im Studio.
Ja, absolut.
Aber wie in jeder Folge fehlen natürlich noch die 3 Fragen zum Steckbrief, um unsere Studiogäste noch ein bisschen besser kennenlernen zu dürfen. Ich stelle euch jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft euch jeweils nur für eine Option entscheiden. Morgenmensch oder eher mittags, abends am produktivsten?
Also ich bin eher die Nachteule, nur leider lässt sich das mit Kind nicht so gut umsetzen.
Ja, ich bräuchte eine andere Mischform, als du mir vorgeschlagen hast. Morgen-Abend-Mensch. Der Mittag ist nicht mein Hoch, morgens und abends.
Okay. Stift und Blatt Papier für Notizen oder lieber Handy, Tablet etc.?
Stift und Papier.
OneNote tatsächlich.
Okay. Künstliche Intelligenz oder Automatisierung?
Noch Automatisierung, später künstliche Intelligenz.
Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich glaube Automatisierung, aber KI, in 2 Jahren sieht die Antwort sicher anders aus.
Ja, wenn es einfach noch ein bisschen ausgereifter ist, richtig?
Genau.
Okay, sehr schön. Nochmal herzlichen Dank euch beiden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank an dich, Jule, für das nette Gespräch.
Vielen Dank auch von mir.
Sehr gerne doch. Und euch da draußen ebenfalls herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch im nächsten Monat wieder mit dabei seid. Dann schon mit Folge 35 und ganz ehrlich, gefühlt habe ich gestern irgendwie mit dem Podcast gestartet. Jetzt sind wir schon bei Folge 35. Heißt, ich würde mich freuen, wenn wir uns im April wieder hören. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
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 Diese Folge MedTalk on Air wird unterstützt von dem DigiHub Schwarzwald-Baar-Heuberg und von EDI Südwest. DigiHub Schwarzwald-Baar-Heuberg ist Drehscheibe für digitale Innovationen in der Region. Der Hub vernetzt branchenübergreifend Kompetenzen und Einrichtungen, um die regionale Digitalisierung weiterzubringen und die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. EDI steht für European Digital Innovation Hub, ein Dienstleistungszentrum für die digitale Transformation der Wirtschaft. Speziell kleine und mittlere Unternehmen werden durch Beratungs- und Technologieangebote bei ihrer digitalen Transformation unterstützt. Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.